Ich weiß nicht, ob ich es nicht machen darf, ob das so stimmt. Es ist immer die Frage, in welche Richtung möchte man sich irgendwie entwickeln. Die Blasmusik, also das Repertoire ist ja so wahnsinnig groß. Und ganz ehrlich, einen Marsch oder auch einen Walzer oder auch irgendwelche Ausschnitte aus einer Operette, da gibt es auch so viele Arrangements, wirklich gut in einer Blasmusik zu spielen. Ich habe ja keine Streicher dabei, die einfach ganz einen anderen Klang, anderen, wie soll man sagen, bei uns würde man sagen, Artikulation, ja, haben. Das ist so schwer. Es ist wirklich schwer, einen Walzer gut, wirklich sehr gut zu spielen, sodass er wie in einem Streichorchester oder wie in einem symphonischen Orchester klingt.
Wir sind on air in 3, 2, 1.
Herzlich willkommen bei On Air, dem Blasmusik-Podcast. Mein Name ist Andi Schreck und ich treffe mich mit Dirigenten, Komponisten, Musikern und Visionären aus der Welt der Blasmusik. Wir sprechen über Ansichten, neue Ideen, das Leben und natürlich Musik. Hallo, herzlich willkommen. Ich wünsche dir ein schönes neues Jahr. Das darf man ja, glaube ich, noch sagen, jetzt Ende Januar. Ich freue mich, dass du nach der Pause wieder dabei bist oder vielleicht bist du neu. Dann freue ich mich erst recht, dass du eingeschaltet hast. Ich habe mich die letzten 4 Wochen ordentlich mal ausgeruht und habe neue Pläne gefasst, die vielleicht auch für den Podcast relevant sein können. Neue Gäste angefragt, da haben schon einige zugesagt. Da kommen wieder spannende Themen, die sehr, sehr breit gefächert sein werden, auf euch zu. Bevor ich zu meinem heutigen Gast komme, möchte ich einmal Werbung in eigener Sache machen. Wenn euch die Arbeit meines Podcasts in den letzten Jahren gefallen hat und ihr sagt, ich soll das auf jeden Fall weitermachen, dann wäre ich sehr, sehr froh, wenn ihr mich ein wenig auf Patreon unterstützen würdet. Das ermöglicht mir nämlich, diesen Podcast auch zu finanzieren. Ich habe im Hintergrund ein, zwei Menschen, die mir beim Schneiden helfen, weil ich neben meinem Hauptjob sonst ganz schön in Bedrängnis kommen würde. Komme ich manchmal auch so schon, aber das erleichtert es mir. Als Dankeschön dafür bekommt ihr Zusatzfolgen. Da gibt es auch schon einige Folgen und einige Stunden zum Nachholen. Also wenn euch das gefällt und ihr sagt, euch sind 3 € oder 5 € im Monat wert, meine Arbeit zu unterstützen, freue ich mich. Ansonsten natürlich wird es dabei bleiben, dass alle 2 Wochen eine Folge hier erscheinen wird. Außerdem gibt es noch einen Newsletter, der so einmal im Monat erscheint. Auch den möchte ich dir ans Herz legen. Den Link findet ihr in den Shownotes. Außerdem, mein Supporter seit einigen Jahren ist Buffet Grandport. Buffet Grandport ist Europas größter Hersteller von Blasinstrumenten mit Sitz in Markneukirchen und Geretsried. Da gibt es den Showroom. Das heißt, wenn du ein neues Instrument brauchst, einfach anrufen, Termin ausmachen oder per E-Mail schreiben, hinfahren und dann ausprobieren. Meine heutige Gästin ist Birgit Ramsel. Birgit Ramsel ist eine Weltklasse-Flötistin aus Österreich und wir haben schon vor längerer Zeit das Gespräch aufgenommen, nämlich im Oktober. Wir hätten uns auch fast im Sommer mal getroffen beim Woodstock der Blasmusik, aber sie ist gerade gefahren, als ich ankam. Das heißt, wir haben erst zu der Podcast-Folge uns wirklich kennengelernt. Wir haben unter anderem drüber gesprochen, wie sie mit Fehlerkultur umgeht, mit Spontanität, aber auch über die Frauenquote an der Flöte. Denn mir ist schon oft aufgefallen, dass es irgendwie in Profiorchestern weniger Frauen an den Flöten gibt, dafür aber in Musikvereinen mehr. Wir reden auch über die Entwicklung der Blasmusik. Wir sprechen darüber, was sie reizt, auch an der Woodstock Academy als Dozentin teilzunehmen und wie funktioniert Selbstmotivation. Und es gibt noch einige andere Themen, aber lasst euch selbst überraschen. Ich wünsche euch viel Spaß. Meine heutige Gästin hat Flöte an der Universität für Musik und Darstellende Kunst in Wien studiert. Sie genießt eine rege Karriere als Solistin, Kammer- und Orchestermusikerin und ist seit 2004 Soloflötistin des Orchesters der Volksoper in Wien. Als Solistin hat sie alle wichtigen Flötenkonzerte mit Orchester wie dem Tonkünstlerorchester Niederösterreich, der Philharmonia Wien, dem Ensemble Orchestral de Paris, der Kammerrate Hamburg, dem Tokyo Chamber Orchestra und vielen weiteren aufgeführt. Unter anderem ist sie Gründungsmitglied des Trio Partout sowie Mitglied des Theophil-Ensembles Wien, des Ensembles 20. Jahrhundert und der Salzburger Orchestersolisten. Daneben gibt sie noch Meisterkurse und hat erst Anfang des Jahres ihr neueste CD The Bird of Life herausgebracht. Ich könnte noch zahlreiche Projekte aufzählen und würde mit Sicherheit das eine oder andere vergessen. Ich freue mich, dass sie sich Zeit genommen hat und begrüße recht herzlich Birgit Ramsel. Hallo.
Ja, hallo. Freue mich sehr.
War alles richtig?
Es ist alles richtig. Wunderbar.
Sehr schön. Ja, ist schon echt viel, was du machst. Also ich hoffe, ich habe die wichtigsten auch rausgepickt, sodass man mal so einen Überblick kriegt, was du da tatsächlich alles tust.
Ja.
Wir fangen mal mit der ersten offiziellen Frage an, die ich jetzt seit 3 Jahren stelle, nämlich welches Musikstück hast du das letzte Mal wirklich bewusst gehört, bevor wir jetzt hier das Interview machen?
Es war eigentlich die Oper Jolante von Tschaikowski, weil wir eben Premiere hatten, jetzt an der Volksoper, mit Ausschnitten aus der Jolante und Nussknacker, aus der Nussknacker-Suite, Teile daraus spielen. Das ist also ein Ballettabend, der so ineinander fließt mit diesen 2 Werken. Und ja, ich habe Jolante noch nie gespielt und da wollte ich mir einfach ein bisschen Überblick verschaffen, ein bisschen mich inspirieren lassen und ja, das war's. Das war eigentlich das letzte Stück oder Werk.
Ich muss gestehen, ich kenne das Werk tatsächlich nur vom Namen. Ich habe keine Ahnung von dem Stück.
Ja, es ist einfach eine Oper, die vielleicht nicht in dieser Form bei uns in der Volksoper am Spielprogramm steht. Und daher war es für mich eigentlich auch neu. Ich habe es an der im Theater in der Wien gehört, aber selber eben noch nie gespielt. Ja.
Wenn man so ein bisschen über dich recherchiert, gibt es so einen Satz, der kommt ganz häufig, nämlich, dass du eine der vielseitigsten Persönlichkeiten der österreichischen Musikszene bist. Wie findest du eigentlich selber diese Bezeichnung?
Die rührt vielleicht daher, da wir nicht nur im Orchester der Volksoper so vielseitig und spartenreich sind. Wir sind ja ein 4-Spartenhaus. Also ich spiele ja an einem Abend ein Musical, nächsten Tag drauf eine Bohème, dann danach gleich eine Operette. Und wenn es gut hergeht, haben wir eben dann diesen Ballettabend zum Beispiel jetzt mit Tschaikowski. Dann natürlich auch neue Musik, das heißt mit dem Ensemble, jetzt heißt es mittlerweile, das möchte ich auch noch gerne korrigieren, 21. Jahrhundert, aber das ist noch nicht so lange her. Okay. Also genau, der Gründer Peter Burik hat sich natürlich jetzt entschieden, wir müssen ein bisschen auch mit der Zeit mitgehen und das 20. Jahrhundert ist ja schon ein bisschen her und das auch und dann spiele ich auch wahnsinnig gern. Ja, das ist jetzt vielleicht ein bisschen nicht weit hergeholt, aber ich bin jetzt keine Jazzflötistin, aber ich spiele diesen Stil oder ich versuche ihn als klassische Flötistin oder ausgebildete Flötistin immer wieder neu zu interpretieren oder es macht mir einfach wahnsinnig viel Spaß und da gibt es auch immer wieder ein paar, wie man bei uns sagt, Geschäfteln, bei denen ich gerne dabei bin und auch gefragt werde und ja. Okay. Genau, also so vielleicht kann man das vielleicht so in Verbindung bringen, ja.
Okay. Wie gelingt dir der Spagat, so vielschichtig zu sein? Weil ja Jazz, auch wenn du sagst, du bist nur klassische Flötistin, ist ja was ganz anderes als Tschaikowski. Jeden Abend was anderes spielen. Wie schaffst du denn den Spagat da?
Zu Beginn war es natürlich sicher schwierig. Eine Herausforderung, sofort nicht nur stilmäßig, sondern auch klanglich, sich da drauf einzulassen. Auch die verschiedenen Parameter, die wichtig sind für die verschiedenen Stile, für die unterschiedlichen Stile auch gleich zu erfassen. Das heißt also einmal Rhythmus, dann einmal Klangfarbe. Also ich meine, der Rhythmus steht sowieso immer an erster Stelle, aber vielleicht in manchen musikalischen Stilen oder Bereichen mehr. Mhm. Es ist einfach dann eine Erfahrung und eine Routine, die es dann leichter lassen lässt. Also ja, als leichter machen lässt, sage ich mal, damit man da ein bisschen flexibler ist und sich auch schneller darauf einstellen kann. Und ja, also ich denke auch gerade in der Volksoper, wird man da täglich trainiert.
Wie war das am Anfang? Also wenn man sich so einen Stil oder gerade so Klangfarben neu erarbeiten muss und noch jung ist und dann irgendwie prasselt das so alles auf einen ein?
Ja, das stimmt. Das prasselt auf einen ein. Und man ist am Anfang komplett überfordert oder sehr, nennen wir es so. Einer tut sich ein bisschen leichter, hat vielleicht schon mehr Erfahrung, Verträge oder wie auch immer, schon öfter substituiert vielleicht auch in so einem Repertoirebetrieb. Aber mit der Zeit kommt es dann und das sind einfach auch verschiedene Einflüsse, die man bekommt und wofür man auch dankbar ist. Also sei es jetzt, weil du sagst, Klangfarben oder Phrasierungen, man hört ja auch zu, nicht nur den Kollegen natürlich im Orchester, sondern auch den Sängern, den Dirigenten. Also da ist man auch sehr froh über Gestiken, über einfach es ist ja ein Lesen miteinander, nicht nur ein Atmen, sondern auch ein Lesen. Und ja, also es sind einfach einige Dinge, die da zusammenspielen und auf die man dann immer mehr draufkommt und die dann einfach einem auch leichter fallen. Und ja, wie gesagt, also mit Routine und geht das dann einfach.
Okay, ich würde gerne ein bisschen biografisch zurückgehen. Und zwar, wie kam überhaupt Musik in dein Leben?
ich komme ja nicht wirklich aus einem Musikerhaus, aus einer Musikerfamilie. Meine Großmutter hat zwar sehr gerne Klavier gespielt und die habe ich auch immer sehr gerne zugehört, aber jetzt so von Seiten meiner Eltern gab es da jetzt nicht jemanden, der wirklich das ein Instrument gespielt hat. Aber es wurde uns auch nie ein Stein irgendwie in den Weg gelegt oder so. Also wir durften dann wirklich die Ausbildung, konnten sie auch in Ruhe machen auf der Uni und so weiter oder Musikschule davor. Und eigentlich war es eigentlich Neugierde, ganz zu Beginn im Kindergarten. Da sind dann alle mit der Blockflöte herumgelaufen, ganz klassisch, so wie man das immer wieder kennt. Oder wie es halt zu meiner Zeit war. Und ja, da wollte ich auch unbedingt probieren und habe das aber relativ schnell langweilig gefunden, warum auch immer, und hatte aber Gott sei Dank einen Blockflötenlehrer, der dann gemeint hat, ach, da ist doch ein bisschen Talent da oder vielleicht etwas, dass sie ein anderes Instrument erlernen soll. Und das war dann die Flöte, die Querflöte. Und auch da gab es dann einen sehr guten, oder ja, es gab einen, er ist jetzt mittlerweile schon in Pension, mein erster Flötenlehrer in der Musikschule Krems. Und das hat auf Anhieb auch gut gepasst. Also wir haben uns irgendwie gut verstanden oder ja, diese Chemie war einfach, hat mir das Flötenspiel eigentlich immer nie langweilig erscheinen lassen, ja, auch wenn es manchmal ein bisschen mühsam war mit dem Üben und mit vielen Tonleitern und Etüden und was halt so alles da dazugehört, aber ja, so war das irgendwie.
Warst du ein disziplinierter Über?
Ja, wenn ich mich irgendwie hingestellt habe, also wenn ich gesagt habe, okay, jetzt gehe ich üben, dann habe ich es auch gemacht. Die Frage ist, ob es wirklich immer intensiv war und ob ich nicht dann vielleicht nach 5 Minuten die Flöte wieder weggelegt habe oder gebraucht habe, bis ich dann so ein bisschen reingekommen bin, wo ich gesagt habe, okay, jetzt kommt auch ein bisschen Spaßfaktor ins Spiel. Aber ansonsten würde ich schon sagen, also es hat mir eigentlich immer irgendwie Freude bereitet. Also es war jetzt nie so ein Muss, ein Kampf, ja. Also im Großen und Ganzen natürlich, ich meine, es gibt immer Tage, da freut es nie jemanden und da will man ja auch gar nicht. Da zwingt dich dann das Programm dazu, das Konzertprogramm, das bevorstehende oder wie auch immer. Aber eigentlich im Großen und Ganzen, nein, hat es auch nie von Elternseite, also das erlebe ich, habe ich auch immer wieder erlebt, dass Eltern dann ihre Kinder, wir haben ja gesagt, ja bitte, jetzt fangt doch zum Üben an oder jetzt setzen wir uns gemeinsam hin und üben. Also das wollte ich eigentlich auch nie, dass meine Mutter nebenbei sitzt und das anhört.
Und kontrolliert.
Und kontrolliert, ja, das, nein.
Wann war für dich dann klar, okay, das könnte mein Beruf werden?
Die bewusste Entscheidung war nach der Unterstufe, also mit 14, da hätte ich weiterhin das Gymnasium besuchen können bis zur Matura. Habe ich dann aber entschieden, in ein Gymnasium mit besonders musischem Zweig, hat es geheißen, zu besuchen. Nicht nur, weil mein Flötenlehrer, mein damaliger, auch dort eben Instrumentalunterricht gegeben hat oder Flötenunterricht. Und das war dann schon mal ein bisschen so der erste Schritt, okay, ich möchte vielleicht doch studieren oder ich möchte mit der Flöte was machen. Und natürlich dann vielleicht auch die Wettbewerbe dann schon in meiner Jugendzeit. Früher war es Jugendmusiziert, dann Prima La Musica und so weiter. Also da hatte ich ja auch schon schöne Erfolge und das hat dann auch irgendwie motiviert. Und dann, ja, denkt man sich ganz so untalentiert oder ganz so falsch, macht man dann doch nicht alles, ja.
Ja, wenn ich so die Wettbewerbe auch angucke, wirkt es von außen, wie wenn das alles total leicht ist oder leicht war auch so dein Lebensweg, so Wettbewerb, dann Orchester, auch kein schlechtes Orchester, sondern ein sehr renommiertes Orchester. Also sieht es nur so leicht aus oder würdest du sagen, es ist schon irgendwie dir leichter gefallen? Ich will nicht sagen leicht, aber leichter gefallen.
Leichter stimmt vielleicht. natürlich, ich habe schon ernsthaft an Problemen üben müssen. Ich habe mich in der Musikschulzeit, sage ich mal, relativ leicht getan. Habe dann, wie ich auf die Uni gekommen bin, im ersten oder auch im zweiten Studienjahr, dann schon mitbekommen, was ich alles nicht kann und wo wirklich noch große Lücken sind, die unbedingt ja einfach ausgemerzt werden müssen, damit ich da weiterkomme. Und ich habe dann auch relativ früh dann mit 20 dann diesen österreichischen Wettbewerb, der hat Gradus Apanassum, das war so früher ein Hochschulwettbewerb, gewonnen, beziehungsweise eben mein erster internationaler Wettbewerb war dann auch gleich Paris. Da wollte ich einfach, das war so ein bisschen mein Ehrgeiz oder auch meine, ich würde jetzt gar nicht sagen Ehrgeiz, sondern eher ein bisschen meine Neugierde, einfach viel Flötenprogramm zu erlernen. Und das ist natürlich bei Wettbewerben ja natürlich sehr häufig, dass man aus einem großen Repertoire wählen muss und es auch natürlich dementsprechend vorbereiten soll. Und das hat mich einfach wahnsinnig interessiert und ja, diese Vorbereitung daraufhin hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, hat mich sehr viel vorangebracht, eben auch an diesen Problemen zu arbeiten und sie irgendwie besser zu machen. Aber dann natürlich, also gerade in Paris war es dann so, mein erster internationaler Wettbewerb, dass ich da ein bisschen blauäugig und ich würde sogar sagen ein bisschen naiv hingegangen bin, mir gedacht, jetzt schaue ich mal, was passiert. Ja. Und dann bin ich dann wirklich vor einem großen Problem gestanden, unter Anführungszeichen, weil ich stand dann im Finale mit drei anderen Flötistinnen oder Flötisten und ja, ich war wenig gut vorbereitet, weil ich nicht daran dachte, jemals in einem Finale zu stehen. Und ja, ich muss gestehen, auch natürlich mein ganzes Umfeld, Professorin etc. Und das war dann schon ein bisschen, wo ich dann so ein bisschen eine, wie soll ich sagen, nicht eine Ohrfeige, aber ja, wo ich dann einmal so wirklich begriffen habe, okay, das ist jetzt reales Leben und da muss man einfach ein bisschen anders vorgehen oder einfach noch mehr dazulernen, noch seriöser arbeiten. Genau. Und im Endeffekt ist es ja gut gegangen. Ich habe trotzdem einen Preis und so eine Mention, heißt das, erhalten. Aber es war dennoch eine etwas, sage ich mal, peinlichere Sache, wenn man ein sehr berühmtes Flötenkonzert vor vollem Saal mit, ich weiß nicht, wie viele Sitzplätzen, der Saal Gaveau war das in Paris, vor vollem Publikum, vor vollem Haus. Und das waren natürlich Flötisten großteils, logischerweise nicht ganz so gut spielt, ja. Also es war auswendig zu spielen, das wollte ich noch dazu sagen, und ich habe es nicht auswendig so gut drauf gehabt, ja.
Okay.
Ja, und das sind einfach Dinge, wo ich mir denke, okay, es ist mir leicht gefallen bis dorthin, aber dann habe ich einfach ein bisschen mitbekommen, es geht doch nicht alles so einfach und du musst noch ein bisschen, bisschen mehr tun, um da ein bisschen nach oben zu kommen, ja, oder voranzukommen.
Aber was hast du dann anders danach gemacht? Einfach mehr geübt oder auch das Üben an sich geändert?
Sicher auch das Üben an sich. Es war ja dann auch so, dass ich dann relativ bald die Orchesterstelle bekommen habe, auch noch während des Studiums. Und ja, ich musste mich ja dann noch auf andere Sachen vorbereiten. Und da bleibt dann nicht mehr sehr viel Zeit, weil du musst ja das Repertoire natürlich komplett neu erlernen und hast nicht sehr viel Zeit. Wie gesagt, weil wir jeden Tag ja, also fast jeden Tag was anderes spielen. Und da habe ich mein Überverhalten natürlich schon geändert. Ich habe versucht, eben mit diesem Zeitfenster, das ich zur Verfügung hatte, es mir besser einzuteilen, natürlich auch konsequenter zu sein. Ja, und ich würde auch sagen, bis dorthin hatte ich auch ein bisschen mehr Routine, habe mich auch besser einschätzen können, auch mich ein bisschen besser kennengelernt sozusagen, um zu wissen, okay, das und das muss ich heute machen, um da und da hinzukommen und um diese Stücke oder was auch immer ich mir vorgenommen habe, ja, Ziel zu erreichen oder einigermaßen zu erreichen, ja.
Meinst du, die Erfahrung war wichtig für dich, damit es dann später auch mit der Orchesterstelle geklappt hat?
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, ich habe das eigentlich noch nie so wirklich reflektiert, deswegen finde ich das sehr interessant, dass du die Fragen so kombinierst oder so aneinanderreißt. Ja, denke ich schon. Also, ja, ich bin so ein Mensch, der eher lieber ins kalte Wasser springt, es auch liebt, so diese Herausforderungen und lieber ein bisschen weniger darüber zu wissen und dafür dann im Moment voll da zu sein und das irgendwie, ja, wie soll ich sagen, habe ich bis jetzt immer relativ gut geschafft, das in dem Moment dann abzuliefern. Und da habe ich mir dann schon gedacht, okay, hin und wieder wäre es wichtiger gewesen, wie sagt man immer, vorher zu denken, dann zu sprechen. Und hier auch vorher vielleicht ein bisschen besser einen Plan zu haben und mit diesem Plan dann doch spontan, also eine gewisse Spontanität beizubehalten und ja, dann vielleicht doch erfolgreich ans Ziel zu kommen, ja.
Das ist so spannend, dass du gerade so darüber erzählst, weil ich habe in meiner Recherche bin ich auf der Seite der Woodstock Academy gelandet und da steht ein Motto von dir. Weißt du, was du geschrieben hattest?
Ja, sage es auf Englisch. Auf Englisch habe ich es geschrieben.
Ja, genau.
Bitte sage es.
Ever tried, ever failed, no matter, try again, fail again and fail better.
Ein Feld besser, ja.
Genau. Jetzt wäre meine Frage, wann bist du das letzte Mal gescheitert?
Es gibt immer so Momente. Es gibt Gott sei Dank nicht einen Konzertauftritt oder wo ich mir gedacht habe, oh Gott, bitte lass die Bühne aufgehen und mich hinunterfallen oder wie auch immer. Aber es gibt einfach so, ja, Momente nach einem Solo oder sei es auch in der Kammermusik, wo man sich gedacht hat, okay, das war jetzt eigentlich nicht gut. Also sei es jetzt, wie ich es musikalisch angeboten habe oder sogar noch schlimm und Anführungszeichen falsche Töne. Sage jetzt mal in einem Mozart-Quartett ist es nicht wahnsinnig toll, dann mit falschen Tönen hausieren zu gehen. Aber ich überlege gerade, wann der wirklich ja, so richtig peinlich ist schon länger her.
Okay.
Kann mich Gott sei Dank nicht mehr so erinnern. Vergiss ich Gott sei Dank auch sehr
Ja.
schnell, ja?
Das wäre nämlich meine nächste Frage. Kannst du gut mit Fehlern umgehen? Also wenn sowas passiert, also gerade bei so einer Mozart-Sache, kannst du dir da relativ schnell verzeihen oder hängt dir das lang nach?
Nein, das musst du lernen, dass es dir nicht lange nachhängt, weil im Konzert hast du keine Zeit für so etwas. Das passiert aus, keine Ahnung, schwirren dir tausend Sachen im Kopf herum, hast du Probleme, die aber niemanden interessieren. Natürlich ja, am Konzerttag im Moment oder was einfach, keine Ahnung, es gibt ja auch immer wieder, das klingt jetzt blöd, aber auch im Instrument Probleme, aber das ist eher selten bei der Flöte der Fall, das ist eher Ausrede, würde ich mal sagen, oder habe ich noch nicht so oft erlebt. Ich probiere dann immer in dem Moment, wo ich Mist gebaut habe, für mich selber, vielleicht für die Kollegen, was eh nicht so großer Mist, aber dann umso schöner weiterzuspielen. Keine Ahnung. Ich probiere dann irgendetwas dynamisch noch mehr zu zelebrieren, noch leiser zu spielen, mit irgendeiner Klangfarbe, irgendwas interessant zu gestalten. Ja, genau. Und dann habe ich das hoffentlich relativ schnell vergessen. Also,
Okay.
ja.
Aber du hast das ja gerade schon so schön gesagt. Wahrscheinlich ist es für die Kollegen oder fürs Publikum gar nicht so schlimm wie für dich.
Ja, natürlich. Und das lernt man ja auch mit der Zeit. Also am Anfang ist es immer Wahnsinn, Wahnsinn. Da geht man heim mit geknicktem Kopf und denkt noch auch nächsten Tag darüber nach, was man da eigentlich alles verwurschtelt und ja, fabriziert hat. Und im Endeffekt hört man sich dann die Aufnahme an, wenn es die Möglichkeit gab, denkt sich, okay, es war gar nicht so schlimm, es war eh schneller vorbei, als man gedacht hat. Es fühlt sich ja auch an, wie wenn es eine halbe Stunde dauern würde. Ja. Ja, genau, man lernt dann damit umgehen, beziehungsweise es passieren ja dann auch immer seltener Fehler. Also das ist ja das, finde ich, das ja so wichtig ist beim Üben, dass man ja auch einigermaßen versuchen soll, fehlerfrei zu üben. Oder so zu üben, dass man nicht viele Fehler macht. Man macht Fehler beim Üben natürlich, weil sonst würde man nicht üben, aber keine gravierende musikalische oder notationstechnische Fehler. Ja.
Ist da dein innerer Kritiker sehr groß beim Üben?
Ja, schon. Ja. Deswegen sage ich ja, manchmal lege ich nach 5 Minuten die Flöte weg und denke mir, okay, wenn das jetzt nicht gleich besser wird, dann mache ich mal eine Pause, vielleicht geht es dann besser. Aber ja, nein, dann kommt man hinein, oder? Nach so einer gewissen Zeit kommt diese Art Flow oder dieser Fluss, ja, den man dann verspürt und dann läuft es eh. Und dann klingt es auch gut und dann merkt man auch, wie die Luft viel bewegter ist und ja.
Wir haben jetzt schon die ganze Zeit immer angesprochen, dass du ja an der Volksoper spielst. Das machst du seit 2004. Wenn ich richtig informiert bin, und ich hoffe, das stimmt, warst du die erste Frau in dem Ensemble. Stimmt das?
Auf der ersten Flöte, ja. Aber nicht im Ensemble. Nein.
Okay.
Da gibt es zwei andere Kolleginnen. Also eine, die ist nach wie vor mit mir in der Flötengruppe. Mhm. Und die andere ist bereits in Pension.
Okay.
Nein, das. Also kannst du sagen, auf der ersten Flöte, ja, aber ich würde sagen, nein.
Okay, gut. Aber dann führt mich das direkt zu meiner nächsten Frage. Warum? Oder also ich bin ja Trompeter von Haus aus. Und so, wenn ich in Orchestern schaue, also es wird immer mehr anders, aber ich habe immer noch den Eindruck, dass gerade in Orchestern an der Flöte immer noch mehr Männer sitzen als Frauen. Also zumindest an der ersten Flöte. Irgendwie so, also so mein Eindruck. Ich habe mir mal die Frage gestellt, warum ist das in Berufsorchestern so, wenn ich aber in Vereinen schaue, in der Blasmusik, sitzen da ja eigentlich fast nur Frauen?
Die Frage haben wir uns, habe ich mir, wie auch immer, also ich komme ja immer wieder mit Kolleginnen, Kollegen, habe auch einmal für Musikschullehrer man so einen Workshop gegeben und so weiter. Mhm. Und da kam natürlich auch diese Frage, also man wird immer wieder konfrontiert und es ist ja auch so, dass im Studium, wenn du dir die Flötenklassen ansiehst, egal wo, sind das sicher 2/3 Frauen. Mhm. Ja, in dieser Klasse und es gibt vielleicht eine Handvoll Männer und das stimmt. Und dann beim Probespiel siehst du auch sehr viele Frauen und dann sind von diesen 5 Männern 3 noch übrig oder weiß ich nicht, 2 ja, im Finale. Ach, es ist schwierig, das ist schwierig zu beantworten. Ich möchte auf keinen Fall jetzt mit dem Thema kommen, Körperarbeit, männlicher, weiblicher Körper, Vor- und Nachteile. Mhm. Es hat sich auch geändert. Also es stimmt natürlich teilweise schon noch. Ja. Ist auch die Frage, wie sehr Frauen das wirklich so ganz, ganz zielgerichtet verfolgen. Mhm. Ja. Wie sehr man als Frau das wirklich unbedingt möchte. Das ist schon noch eine Sache. Irgendwann kommen andere Gedanken hinzu. Ja. Und ich kenne genug Frauen, die also wirklich sehr, sehr stark und sehr zielorientiert und also ja einfach auch ihr Privatleben danach ausrichten und die haben dann auch diese Position. Also ich will jetzt nicht unbedingt sagen, dass es jetzt nur das Private daran schuld ist oder gewisse Einflüsse, die wir Frauen vielleicht, ich weiß nicht, so mitbekommen, ja, nach wie vor. Auch das ist natürlich so ein bisschen eine alte Schiene, die ich jetzt auch nicht unbedingt in den Vordergrund rücken möchte. Aber ich denke, das kommt mit der Zeit. Es wird immer nicht besser. Es soll ja jeder für sich entscheiden. Und das ist einfach eine Position, ein erster Bläser in einem Orchester, wo man wirklich sehr viel Zeit, sehr viel Energie investieren muss und da muss man einfach gewisse Dinge zurückstecken und vielleicht fällt es einem Mann leichter oder, okay, jetzt ganz konservativ gesagt, muss er nicht so viel Hausarbeit verrichten, nein, Blödsinn, aber es sind einfach, keine Ahnung, ja, also, okay. Ja. Ich glaube, es ist schwer, zu da jetzt wirklich Argumente, Gegenargumente zu bringen, weil es so viele unterschiedliche Personen gibt im Frauen- und Männerbereich, und auch so viel widerlegt werden kann. Wenn man sagt, kaum gibt es ein Beispiel für diesen Mann, der die Position hat, dann gibt es wieder ein Beispiel, ja, aber die Frau hat das in diesem Orchester oder wie auch immer, oder solistisch auch geschafft. Ja. Also, ja.
Hattest du mal das Gefühl, dass du als Frau, weil das ja auch öfters mal so kommt, benachteiligt wurdest? Hast du dich irgendwie mal benachteiligt gefühlt?
Als Frau an sich selber nicht, aber das Alter betreffend.
Okay.
Wenn man jung ins Orchester kommt und man sitzt auf einer Solo-Position und ich sag mal, man hat es mit Dirigenten der älteren Generation zu tun, dann kann es schon immer wieder vorkommen, dass man so ein bisschen von oben herab oder ja schon einfach mit einer gewissen, ja, ich will sogar fast sagen Respektlosigkeit, dann so ein bisschen am Anfang behandelt wird und man so ein bisschen die Grenzen mal auslotet. Und da muss man dann auch ein bisschen Ellbogentechnik haben. Und da kenne ich aber Situationen nicht nur jetzt aus meinem Orchesteralltag von früher, sondern auch von vielen Männern auch, also denen es auch so ähnlich ergangen ist, die da mit dieser Handhabe ein bisschen kämpfen mussten. Aber es dann erfolgreich geschafft haben. Also das ist ein bisschen ein Positionieren, ja, so ein Grenzen abstecken und okay, da bin ich jetzt und ich bin jung, ich bin ein Grünschnabel und ich habe vielleicht noch nicht viel Routine, aber trotzdem will ich das Beste geben und bitte hilf mir dabei und ja.
Also so ein Beweisen müssen, dass ich eigentlich auch wirklich da sitzen darf.
Genau, richtig, ja. Aber wie gesagt, da spreche ich eher von älteren Generationen, die mit gar nicht mehr jetzt aktiv sind. Ja.
Du hast ja im Sommer, da hätten wir uns fast gesehen, am Wurzug der Blasmusik auch bei dieser Kapelle Gefällt mir gespielt. Ja. Wieso ist dir wichtig, auch solche Dinge zu machen? Also du machst ja immens viel. Warum ist dir wichtig, dann auch bei so einem Projekt auch noch auf der Bühne zu sitzen?
Also erstens, weil ich aus der Blasmusik komme und ich immer mehr Freude verspürt, da zu spielen, weil es geht einem dann irgendwann ab. Und zwar ist die Freude wieder gekommen, lustigerweise, als Corona war. Okay. Durften wir natürlich, wie wir alle wissen, nicht spielen. Und dann haben wir uns getroffen, alle Bläser des Orchesters und haben natürlich mit Sicherheitsabstand und allen Vorkehrungen und Testungen und so weiter einfach Blasmusik gespielt. Wir haben uns getroffen, haben also einfach verschiedene böhmische Musik, wie halt die Arrangements also aufgelegt worden sind. Da haben wir einfach wirklich viele Kollegen, vor allem natürlich im Blechbläsersatz, die da sehr aktiv sehr viele Noten zur Verfügung gestellt haben und da haben wir uns getroffen und haben da Blasmusik gespielt und haben auch unser erstes Konzert vor der Volksoper gegeben mit dem Motto, unter dem Motto, wir blasen Corona den Marsch und haben uns dorthin gestellt, haben super Publikum gehabt und haben seit langem wieder tolle Märsche und Polkas und was auch immer gespielt. Und genau, da ist wieder so ein bisschen die Freude aufgekommen oder auch dieses, okay, das habe ich doch früher gemacht. Da habe ich ja eigentlich sehr viel gelernt und genau. Und natürlich die andere Sache ist auch nicht nur der Name Simon Ertl, die Person Simon Ertl, den ich ja schon sehr, sehr lange kenne und sehr gut befreundet bin, sondern eben auch alle anderen Freunde, die ich ja da immer wieder treffe und mit denen ich ja auch studiert habe. Also es war ja eigentlich immer eine Art Klassentreffen, das wir da in Anführungszeichen veranstalten, ja. Und ja, und auch natürlich das grandiose Erlebnis. Also ich habe sowas auch noch nie erlebt. Ich habe zwar mal vor 3000 Leuten in Seoul im Konzerthaus gespielt, im Seoul Art Center. Aber ja, also dass da so mal 10.000 Leute auf dich zulaufen und du dann ein Programm mit eben diesem neu gegründeten Kapelle Gefällt mir gespielt hast, das war natürlich unglaublich. Ja.
Ich finde es total spannend, weil ich hatte vor, weiß nicht, 4-5 Wochen hatte ich mit einem Freund eine ganz spannende Diskussion. Vielleicht kannst du mir da helfen. Also, du spielst in einem sehr renommierten klassischen Orchester und setzt dich trotzdem auf die Bühne und spielst traditionelle Blasmusik. Ich erfahre jetzt in den letzten 3 Jahren immer wieder, wenn ich Interviews führe, gerade aus dem symphonischen Blasmusikbereich von renommierten Musikern, die sagen mir immer, ja, um die Blasmusik weiterzubringen, müssen wir bessere Sachen spielen und nicht immer nur Polka, Walzer, Marsch. Und dann frage ich mich, okay, wenn aber so so renommierte Musiker wie du jemand bist, sich hinsetzt und das trotzdem macht und sagt, das ist gut, warum muss ich mir von der anderen Seite anhören, dass man das eigentlich nicht machen darf? Also ich verstehe das nicht.
Ich weiß nicht, ob ich es nicht machen darf, ob das so stimmt. Es ist immer die Frage, in welche Richtung möchte man sich irgendwie entwickeln. Die Blasmusik, also das Repertoire ist ja so wahnsinnig groß. Und ganz ehrlich, einen Marsch oder auch einen Walzer oder auch irgendwelche Ausschnitte aus einer Operette, da gibt es auch so viele Arrangements, wirklich gut in einer Blasmusik zu spielen. Ich habe ja keine Streicher dabei, die einfach ganz einen anderen Klang, einen anderen, wie soll man sagen, bei uns würde man sagen, Artikulation haben. Das ist so schwer. Es ist wirklich schwer, einen Walzer gut, wirklich sehr gut zu spielen, sodass er wie in einem Streichorchester oder wie in einem symphonischen Orchester klingt. Ich habe hier Kontrabässe, da habe ich Tuben. Ja, das ist schon mal ganz was anderes, ja, um einen Art Kontrabass oder rein vom Klang her, ja. Ich meine, ich will ja gar nicht sagen, dass man das imitieren soll, sondern einfach auch hier wieder der Musik, dem Walzer, dem Stil einfach gerecht werden. Und ich habe einfach diese Instrumente zur Verfügung und die sind so auch vielfältig. Ich kann ja mit einer Tuba wahnsinnig weich spielen, sehr, sehr irgendwie unterstützend. Ich kann aber auch wahnsinnig präsent sein oder muss es auch, ja, sehr knackig, also dass es halt so knackt, wie man halt kurz sagt, ja. Also da gibt es so viele Unterschiede und das alles so vielschichtig und so fein herauszuarbeiten, ich glaube, da wird man wahrscheinlich ein Jahr am Walzer üben, aber das will man natürlich nicht, weil irgendwo will man ja auch motiviert und mit Freude dabei bleiben. Und da ist immer die Frage eben, wie sehr will ich ins Detail gehen, wie sehr reizt mich, ich sage jetzt mal, an einer Polka das und das zu üben oder an einem Walzer an diesem Stil, an diesem Klang zu üben, weil ich möchte nicht immer nur die richtigen Töne spielen und einen Walzer spielen in der Abfolge, sondern vielleicht auch hier irgendwas daraus erarbeiten oder was mitnehmen. Und wenn ich dann sage, ich möchte so Rocknummern, die jetzt auch sehr populär sind, also ich werde da immer wieder unterrichten, weil ich habe jetzt ehrlich gesagt mittlerweile wenig Einblick in die aktuelle Blasmusik, ins Blasmusikrepertoire, aber habe das wieder ein bisschen bekommen durch Kapelle, gefällt mir. Oder wenn ich auch eben in den symphonischen Bereich gehe und dann sage, ich spiele wirklich irgendeine, da gibt es schon so viele Sachen, wie irgendwelche Ouvertüren, ja, da kommt der technische Aspekt dazu und das wirklich auch brillant, Samson Dalier oder was auch immer oder Rossini, Wilhelm Tell, also fällt mir jetzt alles nur so schnell ein. Also das sind schon anspruchsvolle Stücke, wo es nicht nur um richtige Töne, um Technik geht, sondern eben halt ja um diesen Klang, diese Farbenreichtum und eben, wo auf jeder Position, und das ist natürlich auch sicher die Herausforderung, die ist im Orchester anders, weil da machst du ein Probespiel dafür, aber dass du auf wirklich auf jeden Sektor, in jeder Gruppe wirklich gute Leute hast, das ist auch schwer, dass du in der Blasmusik wirklich total ausnivelliert bist, ja, vom Niveau und ja, auch von der Ausstattung, ja. Ich meine, wie viele Blaskapellen haben wirklich, können da mit 60, 65 Leuten spielen, ja. Ja. Da hast du eine 25-Mann-Partie, super, dass es die gibt, wunderbar, ja. Freut man sich über diese Ortskapelle, ja. Und von der kann man jetzt nicht erwarten, dass die ein Programm spielen, das geht nicht. Die können nur auf diese Größe und auf das Instrumentarium abgestimmt ein Programm spielen und das können sie sehr gut machen, wenn sie wollen. Also das, also ich würde immer sagen, der Denkansatz ist wichtig.
Auf jeden Fall. Ja.
Wenn einer sagt, ich will keinen Walzer spielen, ich will lieber das, okay, bitte, dann soll er das.
Dagegen habe ich nichts, aber es ist meistens immer nur die Begründung, ja, wenn wir Polka, Walzer, Marsch spielen, dann ist es schade, dass dem Renommee der Blasmusik und wir kommen nicht voran. Und das halte ich halt für falsch, weil ich mir immer denke, es muss, also solange es gut gemacht ist, ist es eigentlich erstmal völlig egal, was da gespielt wird.
Also ich war neulich, oder es ist im Sommer war ich auf einem Platzkonzert in Tirol und da habe ich sehr erfrischend gefunden. Also es waren schöne Stücke, anspruchsvolle Stücke dazwischen und dann wieder ein Marsch oder eine Polka und ja, das kann man einfach nicht wegdenken und das erfrischt zwischendurch, ja, einfach wahnsinnig. Also nicht nur, glaube ich, den Musiker, sondern vor allem auch das Publikum. Und deswegen gehe ich ja ganz ehrlich gesagt auch auf ein Blasmusikkonzert, weil ich ja da auch ein bisschen diese wurzelbehaftete, dieses Repertoire hören möchte.
Mhm. Ja. Ja. Wie reagieren Streicherkollegen darauf, dass du im Sommer auf so einer Riesenbühne vor 10.000 Menschen Märsche spielst?
Ich glaube, die sind neidisch. Ich glaube, die würden auch gerne mitkommen. Ja, nein, überhaupt nicht. Also ich habe jetzt auch nicht dezidiert mit allen darüber gesprochen, aber natürlich ein paar haben es mitbekommen, weil ja, wir sehr gut befreundet sind und ich will nicht sagen neidisch, aber ja, denen taugt das voll und die würden auch gern dabei sein.
Okay. Du hast vorhin gesagt, du kommst ja aus der Blasmusik und du hast viel gelernt. Was hast du aus der Blasmusik für dich mitgenommen, was du jetzt vielleicht immer noch irgendwie abrufen kannst, wo du weißt, okay, da sind schon mal, ist zumindest mal so ein Grundstock mal gelegt worden?
Es ist das Blattspiel, ganz ehrlich. Ja. Das war immer, also wir haben natürlich geprobt für ein Konzert, eh klar, aber dann gab es immer am Anfang der Probe ein Stück, das neu aufgelegt worden ist. Zwischendurch wurde dann auch wieder irgendeine Polka oder ich weiß nicht, irgendein Stück gespielt, das schon lange nicht mehr ja, vor uns lag. Also das Blattspielen, auch dynamisch, also das klingt jetzt blöd, aber dieses wirkliche, schöne, starke, volle Forte spielen als Flötist, also das hat schon Spaß gemacht. Natürlich auch mit dem Wissen, wenn man dann schon studiert und so, okay, es soll nicht schrill klingen, es soll natürlich auch intonationsmäßig gestützt sein und so weiter. Aber das und auch das ein bisschen aufeinander hören und das zurechtgewiesen werden und Anführungszeichen, dass man ja hier jetzt ein bisschen aufpassen soll, was passiert da und da. Und natürlich auch, das glaube ich, gefällt jedem in der Blasmusik, einfach dieses schöne, gesellige Beisammensein und dieses schön miteinander musizieren, aber auch danach noch auf ein Bier oder einen Spritzer gehen und, und ein bisschen sprechen. Und ja, das gehört natürlich dazu.
Hast du manchmal das Gefühl, also weil das auch schon öfters mal von Orchestermusikern kam, dass der Job so diese Leichtigkeit am Musizieren, was ja jeder von uns am Anfang zumindest hatte, sonst hätte er das ja wahrscheinlich nicht als Beruf genommen, so ein bisschen verloren geht, weil halt auch die Perfektion immer höher gehängt wird?
Ich glaube nicht, dass sie verloren geht.
Okay.
Also ich glaube, das hat immer mit einem selber zu tun. Mhm. Wenn ich sehr angespannt bin, wenn ich sehr viel Programm habe zu üben, wenn ich, wenn vielleicht auch irgendwie die Situation nicht so gut passt, sei es jetzt, dass man, ich weiß nicht, ein Kammermusikkonzert hat und ja, passt die Gesamtsituation nicht oder vielleicht irgendwie im Ensemble das Klima nicht oder was auch immer oder ein Dirigent kommt und macht ein bisschen schlechte Stimmung oder das sind einfach so ein paar Sachen, die plötzlich diesen Musikalltag oder dieses Spielen, dieses Üben beeinflussen oder auch stören vielleicht, man dann ein bisschen verkrampft. Kommt auch vielleicht hinzu, dass man auch ein schweres Programm hat, sehr viel schweres Programm hintereinander abliefern muss, sehr heikle Situationen erlebt mit Aufnahmen, mit Fernsehaufnahmen, was auch immer. Dann natürlich kann ich mir schon vorstellen, dass die Leichtigkeit einmal kurz dazwischen flöten geht. aber ich denke, dass man dann selbst ein bisschen verantwortlich ist dafür, ja, das wieder, ja, wieder hinzubekommen und ja, sich vielleicht auch wieder Situationen sucht, die einem diese Leichtigkeit wieder zurückbringt. Ja.
Okay.
Ja, aber es ist wahnsinnig wichtig, es aufrechtzuerhalten. Ich habe nur gemerkt, nach Corona, wirklich die Zeit unmittelbar nach Corona, war, glaube ich, für alle schwierig, eben mit dieser Leichtigkeit. Da hat es für mich gefühlt einfach wahnsinnig lang gedauert, bis wir einigermaßen wieder in diese Bewegung hineingekommen sind, weil natürlich dieser Alltag so schnell gestoppt wurde und eben bis das wieder angelaufen ist mit Proben, mit auch regelmäßigen Betrieb und auch dann diese Geschäftel, die auch so wichtig sind, um sich auch sozusagen fit zu halten oder auch um alles noch, seinen Alltag noch interessanter zu gestalten. da hat die Leichtigkeit schon gefehlt, ja.
Meinst du, das war nur die Routine, die dann gefehlt hat, oder meinst du, da kam auch noch so ein bisschen, ich will jetzt nicht zwingend sagen Angst, aber es wurde ja immer gesagt, oh, wir müssen aufpassen, im Kulturbetrieb sind die Ansteckungsgefahren noch größer und wir müssen auseinandersitzen und dann sitzt man doch da. Oder ist es dann doch nur die Routine, die gefehlt hat?
Nein, es waren einfach die Vorgaben. Also Angst finde ich sowieso blöd. Entschuldigung, dass ich das sage, weil Angst, im Gegenteil, bin eher wütend, wenn ich sowas immer höre mit dieser Angstmacherei. Ich bin dann immer ein bisschen unrund, ja. Aber was eher war, was diese Leichtigkeit gestört hat, war eben genau diese Bestimmungen, diese Regeln, dieses Art System, ja, mit dem wir konfrontiert sind, nachdem wir arbeiten, leben. Und kann halt natürlich auch nicht auf Anhieb funktionieren. Und vielleicht war es auch ich bin ein bisschen ungeduldig auch, muss ich auch zugeben. Und diese Ungeduld, die dann auch dazu kommt und man eh schon ein bisschen mit den Fingern schaut und sagt, ja, wann geht's endlich los? Und wir wollen ja wieder, war vielleicht so ein bisschen das Gefühl, ja, zu diesem Zeitpunkt.
Ich habe vorhin schon mal angesprochen, dass du ja auch bei der Woodstock Academy dabei warst. Wie unterscheidet sich dein Unterrichten jetzt, wenn du guckst, okay, ich gebe eine Masterclass und bei der Woodstock Academy?
Bei der Masterclass sind meistens die Levels irgendwie doch vorgegeben. Also ich arbeite da doch großteils oder eigentlich fast nur mit Studenten oder angehenden Studierenden, mit Leuten, die sich auf Wettbewerben für Probespiele und wie auch immer vorbereiten. Da fange ich auf einem anderen Niveau, auf einem anderen Level an. Und bei der Woodstock Academy ist es einfach wirklich komplett offen. Also da kann wirklich jeder kommen und ich finde es sogar sehr, sehr wichtig, dass Leute, die Amateure sind, die das rein aus Spaß, aus Freude, egal ob sie das Instrument einmal die Woche in die Hand nehmen oder wo es Profimusiker sind oder die halt schon studieren oder studieren wollen. Ich finde das wahnsinnig interessant, dann sozusagen jede Einzelstunde mit einer anderen Flötistin, mit einem anderen Flötisten zu gestalten oder zu arbeiten und zu sehen, mit welcher Freude, egal welches Level sie haben, sie an die Sache rangehen und ja, kann eigentlich auch nur aufrufen, dass auch wirklich Flötisten, Flötistinnen, die eben noch nicht so weit sind, sich trotzdem trauen sollen, da zu kommen und auch zu spielen. Also es gibt nicht nur Einzelunterricht, sondern halt viele andere Möglichkeiten, um sich da mit dem Instrument eine schöne Woche zu machen.
Was ist dir generell wichtig beim Unterrichten, was du weitergeben willst oder wo du sagst, okay, das habe ich für mich gelernt, das hätte ich gerne vielleicht auch früher gehabt, deswegen will ich es weitergeben?
Das ist, wie kann ich mich selbst motivieren und wie kann ich versuchen, egal auf welchem Level ich mich befinde, kleingesteckte Ziele zu erreichen. In dem Moment, wo ich ein Ziel, egal wie es definiert ist, erreiche, habe ich in dem Moment Freude. Und Freude brauche ich, um weiterzulernen, um weiterzukommen oder Motivation auch, weil nur zu sagen, ich spiele jetzt Flöte, weil ich habe Freude daran, das ist bedingt richtig. Irgendwann wird es keine Freude mehr machen, wenn man immer übt oder nichts mehr drauf tut. Und glaube ich, das ist irgendwie wichtig, dass dann, oder mir wichtig, dass der Flötist, die Flötistin aus der Stunde raus und sagt, okay, das würde ich jetzt gern können oder daran möchte ich arbeiten und das wäre jetzt mein Ziel und okay, da habe ich diese Inputs bekommen und damit kann ich auch was anfangen. Das ist natürlich auch wichtig, Feedback und Inputs zu geben, die auch verstanden werden oder die man auch in dem Moment in der Stunde erfasst hat, erfüllt hat. Das ist vielleicht wichtig, weil erklären kann ich viel. Wenn ich es selber nie erfüllt habe, nie erlebt habe, werde ich auch schwer daran arbeiten können. Ja.
Ja, das ist ja mit vielem so, finde ich, im Leben. Also rational verstehen wir Menschen relativ viel. Umsetzen kann man es immer nur dann, wenn man es auch emotional irgendwie greifen kann oder zumindest spürt irgendwie.
Genau, ja, richtig. Und da hat jeder andere Zugangsweise und deswegen ist es auch sicher wichtig, verschiedene Lehrer, Professoren aufzusuchen, Kurse zu machen, es reicht oft nur auch, selbst wenn man nur eine Woche bei einem Meisterkurs ist oder wo auch immer, wurscht, Woodstock Academy, und man bekommt einen Satz, der kann manchmal Wunder bewirken. Genau. Und selbst wenn der ja ein Satz in einer Woche fällt, ist das, finde ich, schon ein hundertprozentiger Erfolg.
Auf jeden Fall. Und meistens ist es irgendwas, was man vielleicht schon mal gehört hat, nur auf eine andere Weise erklärt und plötzlich macht es Klick. Das genau. Ist es ja auch manchmal.
Genau, so ist es. Also so ist es mir zum Beispiel auch ergangen. Ja, da habe ich einige Erfahrungen gemacht. Ja, das stimmt.
Erinnerst du dich noch so an einen Satz, der dich langfristig weitergebracht hat?
Birgit, hudel nicht. Also ich weiß nicht, hudeln, verstehst du?
Ja, verstehe ich, ja.
Ja, ja, es war immer ein bisschen mein Problem, ja.
Ehrlich?
Ja, lehn dich zurück, auch Körper, von der Haltung her, körpertechnisch, und hudel nicht und gerne einen Meter weg vom Notenständer. Das sind Sätze, an die ich mich jetzt noch immer gerne erinnere, wenn ich übe. Dann denke ich mir, oh Gott, was mache ich schon wieder?
Kommt da diese Ungeduld raus?
Ja, es kann nicht schnell genug gehen und natürlich irgendwann ist auch Schluss. Und dann denke ich mir, auch im Konzert oder so, dann ist man so gerade emotional so tief drinnen und man will einfach alles nur mehr an sich reißen und es zerspringt schon alles so innerlich, ja, so emotional. Und dann denke ich mir, gut, jetzt gehst du mal einen Meter wieder weg oder einen halben Meter vom Notenständer und dann, ja, sozusagen nicht richtest dich wieder auf, aber dann geht es wieder irgendwie entspannter und es klingt genauso gut, wenn nicht noch besser, okay, denke ich mir, wenn man ein bisschen distanzierter das Ganze sieht.
Du hast ja gesagt, du brauchst immer wieder Ziele, worauf du hinarbeitest. Ich gehe mal davon aus, dass eins der letzten Ziele dann deine letzte CD war,
genau,
die du jetzt dann rausgebracht hast. Kannst du so ein bisschen erzählen, wie die entstanden ist und warum genau dieses Repertoire?
Ja, also Bird of Life ist wirklich ein langes Projekt und ich bin also schlussendlich wahnsinnig glücklich, dass es so gut geworden ist. Also ich will jetzt gar nicht Eigenlob machen, weil das steht mir überhaupt nicht zu und ja, will ich auch gar nicht so, sondern einfach, ich will damit sagen, dass dieses Projekt deswegen so lange gedauert hat, weil die Stücke, die wir aufgenommen haben, nicht leicht auszufinden waren. Es sind ja sehr viele Neueinspielungen, auch Ersteinspielungen, also Weltpremieren, und die Noten da zu bekommen, beziehungsweise auch dieses Programm zu erstellen, war ein bisschen schwierig. Es soll ja auch nicht langweilig sein, es soll ja auch von den Stücken her so ausgesucht sein, dass sie auf einer CD sozusagen auch wie eine Art Konzertprogramm zu hören sind. Und wie gesagt, also die Stücke waren überall in ganz Europa irgendwo verstreut, in Bibliotheken. Und ich habe einen Musikwissenschaftler, der mir da sehr geholfen hat. Ja, schlussendlich haben wir dann einfach über eine größere Zeitspanne diese Stücke aufgenommen. Und ja, ich war dann froh, wie dann das Gesamtpaket da war, dass auch Naxos sich sozusagen nicht bereit erklärt hat, aber einfach wirklich gesagt hat, ja, wir sind interessiert, wir wollen diese CD herausbringen. Eben auch mit diesem Titel Bird of Life, das ist eben nach einem Solostück von Walli Weigel so kreiert worden. Und natürlich, was auch wunderbar war, dass wir nicht nur einen schönen Aufnahmeort gehabt haben, das Baumgartner Casino in Wien, das wirklich prädestiniert ist für viele tolle und auch erfolgreiche und ausgezeichnete Aufnahmen von diversen Orchestern und Kammermusik und Soloeinspielungen, auch einen neuen Bösendorfer Flügel dort zur Verfügung gestellt haben und eben meine zwei Kammermusikpartner, Gottlieb Wallisch am Klavier und Karl-Heinz Schütz auf der Flöte, sich eben da wirklich Zeit genommen haben, ja, dieses Programm mit mir zu spielen, einzuspielen. Und ja, ich bin auch deswegen so glücklich, dass es so gut geworden ist, weil ich schöne Rezensionen, Kritiken bekommen habe, wirklich von der ganzen Welt, muss ich sagen, also von Amerika bis Europa beziehungsweise Japan auch. Und ja, das hätte ich nie gedacht, muss ich auch sagen, weil ich meine, das ist eine Flöten-CD. Ich will das jetzt nicht heruntertun, nur eine Flöten-CD, aber natürlich, das ist jetzt nicht eine große Nische, die ich anspreche. Ja, ja, umso mehr freut es mich, dass genau doch so viele Leute und auch Musikkritiker ja sie gehört haben. Und ja, bin irgendwie motiviert, so in die Richtung weiterzumachen, ja. Genau, mit neuen CD-Aufnahmen und mit auch Ersteinspielungen von Komponisten, Komponistinnen, die eben ein bisschen vergessen sind. Genau, das will ich vielleicht noch sagen. Also es ist ein bisschen ein Pendant zur französischen Flötenmusik, die ja unumstritten wahnsinnig toll ist, wo wir Flötisten irrsinnig glücklich sind, so schöne Musik zu haben, impressionistische oder auch 20. Jahrhundert. Also wir haben ja da sehr viele Komponisten, die für uns tolle Werke, anspruchsvolle Werke geschrieben haben. Und es hat auch in der K&K-Monarchie beziehungsweise auch eben im östlichen Europa oder Mitteleuropa Komponisten gegeben, die eben vergessen wurden, wo eben die Stücke nicht so bekannt oder wo auch die Komponisten an sich vielleicht nicht so einen Weltruf erlangt haben, aber die Kompositionen wahnsinnig interessant sind. Und genau, und das war also ein bisschen, auch Flötenmusik gab es bei uns. Ja? Also es gab nicht nur in Frankreich die große Weltliteratur, nenne ich es jetzt mal für Flöte, sondern auch ja, in Österreich, in Ungarn, in Tschechien, runter bis Rumänien. Und ja, habe ich irgendwie wichtig gefunden, aufzuzeigen oder auch zu präsentieren. Und wer interessiert ist, soll sich es anhören.
Das, weil du gesagt hast, das ist so die Idee jetzt, da weiterzumachen. Also in der nächsten CD sollen auch wieder Stücke kommen oder Komponisten, die man nicht so auf dem Schirm hat bei Flötenmusik.
Genau, es würde wieder eine Schweizer Komponistin geben. Mehr will ich vielleicht noch gar nicht verraten, weil das ist jetzt mal ganz neu, so im Hinterkopf. Ja, da gibt es sehr viel Literatur für Flöte und Klavier, für Flöte, Solo, für Flöte und Harfe. Und eine andere CD, die kommt jetzt bald auf den Markt, da gab es Einspielung von Lurier, Arthur Lurier, ein russisch-französischer Komponist, und der war in Amerika verstorben ist, also der war wirklich so, hat sich da durchemigriert, Entschuldigung, dass ich das so sage, genau, da haben wir schon auch Einspielungen im SRF gemacht, dieses Jahr im Februar. Genau, die wird jetzt auch bald erscheinen bei Toccata Records. Und da gibt es Stücke für Flöte, Solo, Flöte, Klavier, für drei Flöten, Cymbals und Klavier. Genau, und für Flöte und Geige auch. Also da kommen einfach, ja.
Okay. Also, wenn ich das ganz das so höre, was du alles machst, wenn ich lese, was du machst, dann stellt sich mir eine ganz große Frage. Wie kriegst du das zeitlich alles unter?
Ah, das geht schon.
Das so, okay.
Ja, das klingt vielleicht alles viel. Du hast da wahrscheinlich die letzten 25 Jahre zusammengefasst. Dann geht sich das schon.
Das war von deiner Homepage. Da stand jetzt kein zeitlicher Ablauf dabei.
Ja, nein, natürlich ist das alles nicht passiert in den letzten, wann war Corona aus? Keine Ahnung, ich will es gar nicht wissen, aber egal. Nein, das sind einfach wirklich viele Projekte, die immer wieder sich so überschneiden und genau das ist das, was mir so gefällt. Also man könnte sagen, ja, konzentriere dich doch jetzt mal auf die eine Sache und dann kommt die andere, aber ich finde das eigentlich sehr interessant zu sagen, okay, ich habe jetzt das laufen, aber eigentlich inspiriert mich gerade in dem Moment diese eine Sache wieder, die in dem anderen Projekt stattfindet. Also ich tue da so ein bisschen hin und her verbinden auch. Für mich gibt es nicht nur diesen einen Stil. Natürlich ist der so und so zu spielen, da gibt es die Parameter dafür, das ist schon klar. Aber wenn ich jetzt diese CD-Aufnahme habe, dann denke ich mir, okay, diese Idee gefällt mir eigentlich gut, diese musikalische, warum nehme ich die nicht gleich mit für, ich sage jetzt einmal, irgendeine Beethoven-Symphonie, die ich gerade im Kammerorchester spiele. Ja? Das fließt so ein bisschen ineinander und somit ja, passt das recht gut.
Kannst du gut Nein sagen bei so Projekten, die spannend sind?
Jetzt hast du gehört, ich habe jetzt innerlich wahrscheinlich bis 3 gezählt.
Ja. Ich habe schon die Pause bemerkt, ja.
Ich habe es lernen müssen, ja, sage ich ganz ehrlich. Oder ich versuche es ja immer nicht besser zu machen. Man kommt ja immer erst im Nachhinein drauf, dass man vielleicht Nein sagen hätte sollen. Ja. Aus welchen Gründen auch immer. Ja, früher habe ich es nicht gemacht, weil da war ich einfach froh über so viele Dinge wie möglich. in mich aufzunehmen, in mich hineinzufressen, sei es jetzt, ja, weil es einfach unterschiedliche Konzerte oder Dinge waren, ja, Projekte. Ja, jetzt darf ich sagen, bin ich in der glücklichen Lage, dass ich ein bisschen wählen darf, wählen kann. Aber also es passt gut so. Und diese Nein-Sachen haben dann vielleicht eher mit Privaten zu tun, dass man sagt, okay, vielleicht will man da gerade ein bisschen mehr Auszeit nehmen oder braucht das jetzt gerade oder ja.
Aber du schaffst das rechtzeitig, nicht, Nein zu sagen und mittlerweile.
Meistens
und
jetzt schon, ja.
Okay.
Meistens schon, nicht immer.
Okay. Wie wirkt sich das dann aus, wenn es hart an der Grenze ist?
Ja, Konzentration. Mhm. Wird schwierig. Da ärgere ich mich dann selber, wenn ich dann im Konzert sitze und mir denke, oh, ich bin so müde und ich muss mich so konzentrieren, so fokussieren. Also nicht nur augentechnisch irgendwie, dass es ein bisschen verschwommen wird oder so. Auch im Kopf wird man müde natürlich. Und wenn man im Kopf müde wird, dann ist der Körper auch müde irgendwann. Und also Gott sei Dank habe ich körperlich bis jetzt keine Probleme. Also ich, ja, ein paar Verspannungen, gut, die kennt jeder. Aber so irgendwie Rücken oder was auch immer, ja, das funktioniert alles noch gut. Eher so, ja, dass man einfach müde ist und ja, einfach nicht die Leistung erbringen kann vielleicht auch in dem Moment, die man sich vorstellt, weil man einfach zu wenig Energie hat.
Was machst du zum Ausgleich?
Ja, Sport. Ich mache sehr gerne Sport. Vor allem bin ich sehr gerne in den Bergen. Also ich hole mir da sehr viel Energie und Ruhe, indem ich einfach wahnsinnig gern bergsteigen gehe, auch klettern.
Okay.
Das heißt jetzt eben Felsklettern oder eben auch ja, Klettersteig, je nachdem. Dann auch Laufen. Ich habe jetzt den Großglockner Berglauf im Juli hinter mich gebracht. Und sonst auch Mountainbiken tue ich gerne. Ja, genau. Also das sind Dinge, die ich ja, sehr gerne mache. Also wie gesagt, nächste Woche werde ich wieder eine kleine Tour machen. Und das ist immer wichtig, dazwischen einfach ein bisschen ja, ein bisschen raus, ein bisschen rauf auch, das ist auch wichtig, ich möchte unbedingt immer irgendwo hinauf und da so ein bisschen alleine oder es muss nicht immer nur alleine sein, zu zweit ist es auch sehr schön, genau, oben auf einem Gipfel und ja, die Natur genießen.
Okay, ich würde mal zu den Zuschauerfragen kommen, also zu denen, die ich noch nicht verwurschtelt habe jetzt schon. Eine sehr wirklich flötenspezifische Frage, nämlich Holz, Silber oder Gold?
Ja, die habe ich schon öfters gestellt bekommen. Oh, das ist, ich sag's ganz ehrlich, ich spiele Gold und Holz, Flöte. Silberflöte habe ich früher gespielt. Es ist so eine individuelle Angelegenheit. Ich kann nicht sagen, eine Goldflöte ist besser als eine Silberflöte oder ist besser als eine Holzflöte oder wie auch immer man variiert oder kombiniert. Mhm. Das ist eine persönliche Sache, auch eine stilistische Sache. Also ich spiele sehr gerne auch auf der Holzflöte, haben wir Zauberflöte zum Beispiel gerne gespielt. Eine Goldflöte, es ist einfach ja, vom Material anders zu spielen. Ich sage jetzt auch ein bisschen mit mehr Korpus, mit mehr Kraft, mit ein bisschen mehr Erfahrung auch. Mhm. Eine Silberflöte, es kommt auch darauf an, ist sie dünnwandig, gibt verschiedene Stärken, Rohrstärken. Auch das Kopfstück ist wahnsinnig wichtig. Ja, also eigentlich wie überall Mundstück, Kopfstück. Ich kann keine Präferenz abgeben. Spiel lieber Silberflöte oder spiel lieber Goldflöte und da bitte spiel unbedingt eine 14 Karat und keine 9 Karat. Ja. Wäre Blödsinn. Ich bin mit meiner Goldflöte wahnsinnig zufrieden und habe da so meine persönliche Idee an Klang gefunden. Kann mich da gut, hoffentlich gut ausdrücken. Und ja, man muss sich wohl drauf fühlen und einfach probieren. Einfach keine Scheu haben und ganz unterschiedliche Modelle, Firmen ausprobieren. Ich glaube, dann kommt man relativ schnell drauf.
Okay. Nächste Frage. Wie sieht dein ja, dein Alltag so aus? Gibt es eine tägliche Routine oder beziehungsweise was übst du auch irgendwie?
Ja, wenn ich vormittags Probe habe, dann ist schon diese Routine aufstehen und zuerst Kaffee trinken, ganz wichtig, und dann, ohne dem geht gar nichts, ja, und dann einfach reinspielen, ja. Je nach Stück, je nach Werk, das dann geprobt wird, spiele ich mich auch ein. Also natürlich gibt es meine Rituale und Anführungszeichen, die ich immer mache, aber dann stimme ich das Einspielen ein bisschen auf das Stück drauf ab. Also das bedeutet, welche Skalen kommen vor, ja, welche Stellen sind herauszuüben noch einmal, ja, genau, solche Dinge. Ja, genau, dann Probe, die dann bis eins geht meistens. Und dann kommt es darauf an, entweder bin ich nachmittags frei. Dann mache ich sehr gerne irgendwie ein bisschen kurze Zwischenbewegung gelaufen oder so. Ja, so Computerarbeit muss auch hin und wieder sein. Mache ich auch lieber am Nachmittag als nach dem Dienst. Abends arbeite ich nicht so gern mit Computer.
Wie gut, dass wir jetzt an einem sitzen.
Richtig. Aber jetzt arbeite ich nicht. Also ich meine
Okay.
arbeiten, E-Mails beantworten, irgendwelche Excel-Dateien, keine Ahnung.
Okay.
Also irgendwelche ganz komplizierten Sachen, wo ich mich nicht auskenne und dann noch ärgere oder Fotos überspielen, das ist überhaupt ganz toll am Abend, wenn dann irgendwas nicht geht und dann wieder. Ja, also genau, solche ein bisschen Sachen, die dann einen ärgern können, lasse ich dann aus am Abend. Und dann entweder habe ich am Nachmittag Probe oder ich mache ein bisschen Sport und dann Abendsdienst ab 19 Uhr. Bis je nachdem, 20 Uhr, 22 Uhr oder 22:30 Uhr maximal. Genau. Und dann ist der Tag eh vorbei, ja. Vielleicht ein Glas Wein noch und dann ja, ein bisschen entspannen.
Okay. Hast du ein Ritual, bevor du auf die Bühne gehst?
Meistens spiele ich vorm Auftritt, also kurz vorm Auftritt, da stehe ich schon wirklich hinter der Bühne oder so sind das so 1, 2 Minuten davor. Gar nicht mehr und lege auch alles weg, also irgendwie auch die Noten und schaue nicht mehr hinein. Probiere mich irgendwie zu fokussieren, indem ich einfach mich irgendwie konzentriere auf einen Punkt oder einfach auch im Kopf nochmal kurz ein paar Dinge durchgehe, wie ich mir das so vorgestellt habe. Den Stückablauf oder ja, so ein bisschen, ich lasse ein bisschen was abspulen, ja, genau.
Okay. Du hast ja schon unter sehr renommierten Dirigenten spielen dürfen. Welcher hat dich bisher am meisten beeindruckt?
Also jeder auf seine Art, aber vielleicht zwei. Das war Pierre Boulez. Er hat mich deshalb so beeindruckt, weil er nicht nur dirigiertechnisch alles Präzisest geben konnte. Und zwar nicht nur ein Taktierer war, ja, der also wirklich einen Messiaen ja, in 16, 32 perfekt unterteilen konnte oder dir wirklich, also wirklich es, ja, also rein technisch gesehen, ja, einfach perfekt präsentiert hat, sondern er konnte das auch noch wahnsinnig gut musikalisch, phrasierungstechnisch noch unterstützen, ja, mit seiner Gestik, mit seinem Ausdruck, sei es jetzt im Gesicht mimisch als auch körperlich. Ja. Also das hat mich einfach fasziniert, wie man so ja, mit so viel Plan noch so musikalisch das wiedergeben kann. Ja. Das hat mich sehr inspiriert und ein wirklich ja, tolles Erlebnis war mit Claudia Abbado und Gustav Mahler Orchester auch. Und zwar, das war das Konzert in Rom. Im Auditorium draußen, das ist ein bisschen vor Ort, glaube ich, von Rom, großer Konzertsaal. Ja, da haben wir Mahler gespielt, Mahler Neunte, das war unglaublich. Also nicht nur wir haben zu weinen begonnen, und zwar aus dem Grund, weil ihm, also einfach, er hat ganz glasige Augen gehabt und ja, also er war so gerührt. Von der Musik, von der Atmosphäre, denke ich, von diesem ganzen Zusammenspiel, von dieser ganzen, ja, Situation. Ich war auch den Tränen nahe und ja, wenn dann so ein bisschen der Hals auch irgendwie dick wird und man schwer schluckt, dann ja, also es war Gänsehaut-Feeling und ja, das werde ich nie vergessen.
Was macht ein schlechter Dirigent für dich? Also was sind No-Gos, wo du sagst, okay, so kann ich nicht spielen oder so ist es schwer zu spielen? Du musst auch keine Namen nennen.
Nein, ich nenne da sicher keine Namen. Oh Gott, du, kriege ich vielleicht morgen einen Anruf, von wem auch immer. Ein Nicht-Mitatmen, das sage ich jetzt auch speziell als Bläserin, gerade bei Auftakten oder auch egal bei Einsätzen, es muss nicht einmal mit Auftakten zusammenhängen, wenn das einfach nur so trocken daherkommt, ohne, wie gesagt, eine Art Schwingung, Bewegung, die vorher stattfindet. Ein nicht zusammenhängendes Spielgefühl erzeugen können. Das heißt, dass er vielleicht auch technisch überfordert ist, ja. Mit Bewegungen, Bewegungsabläufen. Das ist natürlich auch immer schlecht und ja, nicht zielführend
fürs Orchester. Aber woran liegt sowas? Also weil man ja eigentlich von außen jetzt denken würde, ja, aber es kann ja gar nicht sein, dass das an der Volksoper Wien Dirigenten kommen, die technisch nichts drauf haben. Sind die dann einfach schlecht vorbereitet?
Ich würde nicht sagen schlecht vorbereitet, sondern einfach, die kommen vielleicht aus einem anderen Bereich. Die dirigieren in dem Moment Stücke, sind Arrangeure, ja, und werden auch dann eingesetzt, um ihre Stücke oder um auch das, was sie arrangiert haben, zu dirigieren. Ja? Und das ist ja total legitim. Und da möchte ich auch gleich vorausschicken, dass, glaube ich, denen das sicher bewusst ist, dass die keine Dirigenten in dem Sinn sind, von denen ich vielleicht vorher gesprochen habe. Ja, ja. Das will ich überhaupt nicht in einen Zusammenhang bringen. Ja? Aber warum passiert das bei solchen Dirigenten? Ich weiß es nicht. Ist es zu wenig Vorbereitung? Ja, schwierig. Das ist wie wenn du einen Musiker fragst, warum kriegt er die Stelle nicht hin? Hat er zu wenig geübt? Hat er nicht, ist er fehl am Platz? Oder warum schafft er das Solo jetzt nicht? Oder warum kann er diesen einen Takt nicht so rhythmisch spielen, wie es notiert ist? Macht vielleicht andere Sachen gut und dann in dem Moment, ja, oder an diesem Abend ist es einfach, ja.
Okay.
Wenig gut, ja.
Was passiert dann im Orchester, wenn ihr so einen Abend habt, wo ihr merkt, okay, von vorne läuft es gerade nicht so?
Wir sind sehr nett.
Okay, das wird schon mal ganz gut.
Wir sind sehr nett und wir sind, ja, das traue ich mir zu sagen, so gut aufeinander eingespielt und abgestimmt, dass wir das sehr gut kaschieren können und ja, jetzt sage ich es nochmal, sehr nett sind und ihm helfen oder ihr helfen, wie auch immer, ja. Und das Ganze merkt man ja eh sofort nach, ich sage es ganz ehrlich, nach 10 Sekunden.
Ja, das glaube ich auch, ja.
Also dann kommt der Dirigent, die Dirigentin und fängt an, Ouvertüre oder was auch immer, Operetten sind eher so Vorspiele immer oder so Entrakts, dann weiß man Bescheid.
Ja, aber ich glaube auch von der anderen Richtung. Also auch der Dirigent weiß, läuft oder läuft nicht nach 10 Sekunden.
Ich denke schon.
Also ich glaube, das auch von der anderen Seite. Ich hatte auch mal so eine Situation in einem Probedirigaten, da wusste ich eigentlich könnte man jetzt hier aufhören, weil wir kommen heute nicht zusammen. Ist einfach so.
Genau, das ist so eine Art Chemie, da geht es halt nicht nur ums Technische jetzt, also handtechnisch gesehen, sondern einfach um die Bewegung, um die Mimik, diesen ganzen Gesamteindruck, den man ja die ersten 10 Sekunden bekommt. Man kriegt ja keine Details natürlich. Somit ist das dann, läuft der Abend dann so oder so. Aber wir kennen ja Gott sei Dank die meisten Dirigenten wir kennen eigentlich alle Dirigenten und somit.
Was wäre mal so ein Wunschdirigent, mit dem du gerne mal arbeiten würdest?
Das ist jetzt schwierig. Vielleicht mit Alain Antinoglio.
Okay.
Ich habe jetzt mit Petrenko vor eineinhalb Jahren oder vor einem Jahr, das war wunderbar. Und er war früher in der Volksoper, er war ja quasi erst groß geworden in der Volksoper, da hat er seine erste Schule bekommen. Und ja, das war auch ein sehr schönes Erlebnis, ja.
Ja, ihr habt ja einen neuen Chef, hast du gesagt, was bringt der jetzt mit, was vielleicht die Motivation gerade so
anhebt.
Anhebt ist ein schönes Wort, ja.
Naja, erstens ist so, wir haben jetzt lange Zeit keinen Chefdirigenten gehabt. Mhm. Wir hatten immer Kapellmeister natürlich, so wie es in einem Repertoirehaus auch normal ist. Wir hatten sehr viele Dirigenten, also Repertoire-Dirigenten. Und das hat ja auch gut gepasst. Jetzt gibt es einen Chefdirigenten, auch einen Musikchef, der ja nicht nur fürs Orchester zuständig ist, aber halt, wo wir den Eindruck haben, oder kann jetzt nur von mir sprechen, der sehr viel investiert in den Orchesterklang, der sehr viel irgendwie Potenzial aus dem Orchester herausholen möchte und auch sehr motiviert und sehr energievoll das Ganze angeht. Wir hatten gleich zu Beginn der Saison ein symphonisches Konzert, obwohl wir ja eigentlich nie symphonisch spielen, also nicht in der Volksoper an sich, also spielen wir zwar auf der Bühne immer wieder konzertante Opern, aber so richtig in Konzerthäusern gibt es nur das Symphonieorchester der Volksoper Wien, und das sind natürlich Mitglieder des Orchesters, aber das ist, wie soll ich sagen, ja, ein Symphonieorchester, das immer wieder mit Sängern spielt oder auch Japan-Tournee zu Silvester macht und so weiter, aber so richtig symphonisch sind wir ja nicht aktiv, also regelmäßig aktiv. Und da hatten wir eben ein Konzert gleich mit Schostakowitsch 9. Tschaikowski-Violinkonzert. Auf jeden Fall war es ein wirklich anspruchsvolles Programm gleich zu Beginn, und es war ein wirklich wunderschönes Konzert. Also wir hatten wahnsinnig viel Spaß, erstens auf der Bühne zu sitzen, zweitens klanglich, dynamisch auch ganz anders zu agieren und spielen zu können als in einem Orchestergraben. Und das war so ein schönes Erfolgskonzert, Einstiegskonzert, das, glaube ich, nicht nur uns motiviert hat, sondern, glaube ich, auch unseren neuen Chefdirigenten. Und so soll es auch weitergehen. Und wie gesagt, er hat sehr viel Energie, er ist auch ein sehr, denke ich, humorvoller Mensch. Und er ist auch wahnsinnig schnell. Also ihm kann es sozusagen nicht schnell genug sein, und man muss sehr am Punkt bei ihm sein und reagieren, sehr schnell reagieren. Das ist sicher eine Herausforderung fürs gesamte Orchester und soll aber auch eine schöne Herausforderung oder ein schönes Arbeitsziel sein, ja. Diese Schnelligkeit, diese Energie und dieses eben Arbeiten an einem schönen Orchesterklang, an einem homogenen, ausbalancierten, der natürlich im Orchestergraben immer eine Herausforderung darstellt, ja.
Aber das spielt ja doch dann eigentlich in die Karten, oder? Wenn er so schnell arbeitet, weil du bist ja selber ungeduldig, hast du gesagt. Dann ist doch gut, dass er vorne auch fordert, dass ihr einfach mal schneller reagiert.
Ja, das stimmt. Das ist immer das, was mich noch wirklich noch irgendwie herausfordert ist oder was er auch irgendwie verlangt, sind keine Wiederholungen. Also wenn wir eine Zauberflöte spielen, und da werden ja öfters Teile wiederholt, gerade am Beginn des zweiten Akts zum Beispiel, da will er sofort, dass man andere Dynamik macht, dass man vielleicht ein bisschen anders phrasiert, sofern es musikalisch natürlich argumentierbar ist. Oder wenn irgendein Motiv wiederholt wird, später, nach einer Stunde ungefähr, ja, dann auch hier sieht man dann, gibt er ein anderes Aviso, andere Zeichen und will da einfach gleich eine andere fantasievolle Idee. Ja. Mhm. Und das ist das, was mich eigentlich sehr inspiriert, weil immer wieder unterschiedliche Ideen musikalisch sofort umsetzen zu können und irgendwie die Idee von ihm aufschnappen und auch später auch umsetzen zu können. Ich glaube, das bleibt sicher eine Herausforderung. Ja.
Okay. Was bringt für dich die Zukunft? Hast du Pläne, außer jetzt eine neue CD?
Boah. Ehrlich gesagt, lass mich überraschen. Natürlich, man hat immer so ein bisschen Pläne, was man noch machen könnte, was man vielleicht noch nicht gemacht hat, was sich vielleicht ergeben könnte oder hoffentlich. Aber eigentlich bin ich jetzt so, wie es ist, sehr zufrieden. Es passt sehr gut. Ich habe schöne Projekte. Ich habe einen schönen Arbeitsplatz, tolle Kollegen. Ja, auch schönes, sehr schönes Privatleben. Also es passt alles eigentlich sehr gut. Und sollten neue Herausforderungen anstehen oder warten, dann ja, nehme ich sie gerne an, nachdem ich bis 3 gezählt habe.
Okay. Ich mache am Schluss immer eine kleine Schnellfragerunde. Da wären wir jetzt.
Okay.
Viele haben schon gesagt, das wären die wirklich schweren Fragen. Ich glaube es nicht, aber gucken wir mal. Orchester oder Kammermusik?
Orchester.
Kammermusik oder Solo?
Solo.
Orchester oder Solo?
Beides.
Okay.
Okay, dann hätte ich mich vorher für Kammermusik entscheiden können. Uiuiui, ja, okay.
Okay, deine schlechteste Angewohnheit?
Ungeduld.
Okay. Was lernst du gerade, was du noch nicht kannst? Das kann jetzt alles sein, das muss noch nicht mal speziell auf Musik.
Ein Solostück für übermorgen.
Oh, okay.
Ja.
Aber was heißt jetzt nicht können?
Ja, nicht können ist übertrieben.
Gut.
Es ist noch nicht fertig.
Okay. Aber du bist guter Dinge, dass das
ja.
morgen dann fertig wird quasi.
Ja, so ungefähr, ja. Und übermorgen, spätestens in der Früh, ja.
Ah ja. Welches Buch bzw. welchen Film sollte man mal ja geschaut oder dann gelesen haben?
Am Limit.
Ist das ein Film?
Mhm, ein Kletterfilm.
Ah, okay. Warum den?
Weil mich beim Klettern einfach wahnsinnig viele Faktoren oder Sachen faszinieren, die mir auch ganz ehrlich, im Musikalltag oder auch beim Flötenspiel helfen. Dieses eben, wie gesagt, fokussiert sein, das ist rundherum vergessen, also natürlich jetzt nicht im Orchester, wenn man kammermusikalisch spielen soll, aber dieses eben fokussiert sein, das am Punkt da sein, das trotzdem loslassen können, im Moment leben, im Moment wirklich da sein und nicht an irgendwas anderes denken oder an Vergangenes. Genau. Auch die Vorbereitung auf die Route, die man ja dann klettert. Ja. Und diese Körperbeherrschung, die man natürlich auch am Instrument nicht vergessen darf.
Okay.
Ja.
Ja, weil du fokussiert hast, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob ich das richtig in Erinnerung habe. Aber du warst doch auch schon mal in dem Eisbad beim Roman gesessen, oder?
Ja, genau. Das war letzten Sommer bei der Academy.
Ja. Ja. Wie war das für dich?
Das war super. Das war ein unvergessliches Erlebnis. Vielleicht gar nicht so das Eisbaden an sich dann, wo ich drinnen gesessen bin, sondern die Atemübungen davor, die wirklich Wahnsinniges ausgelöst haben, also Reaktionen im Körper. Und vielleicht auch der Moment, wo du hineinsteigst, wo du dann komplett mit deinem Oberkörper eintauchst in dieses 3 Grad Wasser. Und dann war es eigentlich super schön. Also dann habe ich mich sehr wohl gefühlt. Und also das wäre jetzt übertrieben, wenn ich sage, ich wollte nicht mehr raus. Das stimmt nicht.
Ich wollte gerade sagen, also ich hatte schon Schmerzen damals.
ja, Schmerzen.
Also es geht dann irgendwann, aber so der erste Moment ist, ja.
Es wird einem sogar warm, oder?
Ja, wenn man sich nicht bewegt. Ich fand das Bewegen dann echt schlimm.
Ja, aber man hat Schwimmbewegungen. Wollte er bei dir auch, ja.
Ja. Ja, also ich habe das 2-mal gemacht, einmal bei ihm und dann 4 Wochen später nochmal woanders. Bei ihm war ich nicht ganz so fokussiert. Es lag aber auch daran, dass ich so im Hintergrund den Kurs mitorganisiert habe, als er hier war. Und ich war nicht ganz so da. Ich habe dann schon den Unterschied dann ein paar Wochen später gemerkt, wo ich einfach nur als Workshop-Besucher quasi da war und mich dann so ein bisschen mehr fallen lassen konnte, ohne mitzudenken, da müssen wir noch und hier müssen wir noch und so. Ja, aber ich will es wieder machen. Also ich merke, dass, also ich mache jetzt leider das letzte halbe Jahr fast gar nichts mehr, also maximal so kalt duschen, aber die Atemübungen mache ich nicht mehr oder ich komme nicht mehr dazu, was auch falsch ist, ich nehme mir nicht die Zeit dafür, das ist eher, glaube ich, so. Und ich merke das gerade extrem, dass ich das mal wieder machen muss, weil in der Zeit, wo ich das angefangen hatte, ging es mir sehr, sehr gut. Auch so psychisch irgendwie. Also auch so was Stress gab es nicht, würde ich jetzt nicht sagen, aber ich stand dem deutlich resistenter noch gegenüber als jetzt.
Mhm. Ja.
Machst du das noch oder war das jetzt nur so eine einmalige Erfahrung?
Eigentlich eher einmalig. Ja. Ich habe mir auch, also er hat mir dann immer so als Feedback gegeben, ja, du hast dir da eh sehr leicht getan und du bist da eigentlich eh relativ ja, stressresistent. Ich meine, das stimmt bis zu einem gewissen Grad. Ich denke mir nur in Situationen, wo man sich dann plötzlich so hinein manövriert, selbst eigentlich schuld ist, dass man plötzlich in so einen Stress reinkommt, ja, sei es jetzt am Podium oder wie auch immer oder im Alltag, da habe ich ein bisschen was mitgenommen, dass ich mich ein bisschen mehr zurücklehne oder ein bisschen eben mit Abstand oder mit mehr Ruhe, ja, das angehe. Und was ich schon gerne mache, ich meine, das sind jetzt keine 3 Grad, aber ist, wenn ich nach einer Bergtour, wenn auch das Wetter passt und ich dementsprechend aufgehitzt bin, gerne dann in einen Bergsee hineinspringe. Also das mache ich dann schon immer wieder. Und da ist es mir dann egal, ja, wie viel Grad es jetzt dann hat, aber wenn ich wirklich gut temperiert bin, jetzt körpertechnisch, also nicht irgendwie erfroren, irgendwo runterkommen von einem Gletscher, genau, dann mache ich das sehr gerne. Also das ist eigentlich eher das, was ich dann mitgenommen habe.
Weil du gerade sagst, du hast auch mitgenommen, dich zurückzulehnen und mit Abstand, da musste ich an vorhin denken, nicht hudeln.
Ja, genau.
Machst du das manchmal auch im Leben, hudeln?
Hudeln?
Ja.
Ich würde es jetzt mal so ausdrücken, jetzt bin ich doch ein bisschen älter schon geworden und vielleicht ist das Hudeln auch schon langsamer geworden.
Okay.
Ja, nein, nicht mehr so schlimm, nicht mehr so schlimm. Einfach ein paar Sachen, wenn ich mich da so, wie gesagt, so hinein katapultiere, dann muss ich mich wirklich selbst an der Leine nehmen und sagen, Birgit, komm, was machst du schon wieder?
Okay. Gibt es auch noch ein Buch, das du empfehlen kannst? Weil ich sehe hinter dir so eine schöne Bücherwand. Deswegen,
ja, das ist jetzt Fachliteratur, großteils Fachliteratur.
Ja.
Flötenbücher zum Abwinken und Komponisten und sonstige Theoriebücher.
Ja.
Aber ich überlege gerade, nein, fällt mir jetzt leider nicht ein. Spontan, nein.
Okay, nicht schlimm. Mhm. Falls es dir doch nachher noch einfallen soll, dann kannst du mir nochmal schreiben. Dann
ich schreibe es dir, weil ich weiß genau, wo es steht. Und es ist noch nicht so lange her, ja.
Okay. Welche Aufnahme sollte man sich unbedingt mal anhören?
Wie meinst du? Von mir? Oder überhaupt generell?
Überhaupt, egal.
Überhaupt.
Es kann auch von dir sein.
Na.
Okay.
Nein, Spaß. Ich finde die 3. Symphonie von Sibelius, 2. Satz.
Okay.
Also nicht nur, weil super schöne Flötensoli, also es ist so eine Kantilene, aber wenn man sich da zurücklehnt, ich sehe da Skandinavien, halb Skandinavien vor mir. Und,
aber das ist bei Sibelius doch immer so, finde ich.
Ich weiß, das ist natürlich aufgelegt, aber da ist es irgendwie extrem, ich weiß es nicht. Okay. Wahrscheinlich, weil es durch Flöten noch unterstützend noch mehr wirkt oder mich noch mehr inspiriert, ja.
Okay. Also ich finde Sibelius super schön, aber ich finde der ist halt auch schon sehr, 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 sehr ähnlich. Immer.
Ja.
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 Aber ich mag so dieses Skandinavische. Also damit kann man mich ganz gut abholen. Okay. Abschließend, was sind deine privaten Wünsche und die Wünsche für die Blasmusikszene?
Private Wünsche, gesund bleiben und für die Blasmusik irgendwie den Fokus, jetzt bin ich wieder bei dem Wort Fokus, nicht zu verlieren. Über das, was wir vorher gesprochen haben, auf den Kern, also was macht Blasmusik aus? Woher kommt sie ursprünglich? Diesen Ursprung, diese Wurzeln, nie vergessen. Gerne darüber hinaus variieren, gar kein Problem. Viel Interessantes neu zu arrangieren, gestalten. Wie gesagt, also das ist alles legitim. Aber also wirklich diese Wurzeln, diese Stilistik, ja, wie spiele ich wirklich richtig einen Marsch? Das verlernt man so schnell. Selbst wie wir im Orchester, wir Bläser, gespielt haben, habe ich mir gedacht, okay, das klingt jetzt schon teilweise ein bisschen weich oder ein bisschen
zu symphonisch dann.
Ja, genau, richtig, ja. Und ja, was der Blasmusik, dass sie ewig lebt, dass sie nie aufhört, egal wie klein der Ort ist, egal wie klein die Veranstaltung ist, wie unwichtig dieser Wettbewerb, der da veranstaltet wird, unter Anführungszeichen, ja, für vielleicht gewisse Leute ist, dass das weiterlebt und ja, also nie irgendwie zu Ende geht, auch weil da so viele Bereiche, Faktoren, Ausbildungsstätten und auch Talente gefördert und auch entdeckt werden. Und das ist so wahnsinnig wichtig. Also Universitäten brauchen Studenten. Studenten, ja, okay, woher kommen sie aus Musikschulen? Was machen sie in Musikschulen? Sie spielen bei der Blasmusik. Also natürlich jetzt nur von der Bläserseite gesehen. Und wenn man jetzt ein bisschen über die Grenzen hinaus sieht, Österreich, über die österreichischen Grenzen, dann merkt man eh, dass es vielleicht nicht überall so gut läuft, ja, und dass man da einfach ja vielleicht auch mehr kommuniziert, dass es nicht nur diesen einen Sektor gibt und diesen, also ich sage jetzt mal Blasmusik, Musikschule, Privatschulen, was auch immer, diverse Ausbildungsstätten, sondern genau, dass man da ein bisschen verbindet. Und das ist eben das Schöne, was mir so gut gefällt, eben an der Woodstock Academy, wo wir ja Profimusiker aus diversen Orchestern dann uns im Sommer einfinden und einfach sagen, okay, da kommen wir her. Wir sind so froh und glücklich darüber und sind auch stolz drauf, dass wir das diese Ausbildung auch dort so erlebt haben und das irgendwie weitergeben wollen. Und ja, das ist einfach ganz, ganz ein wichtiger Baustein.
Okay.
Die Blasmusik, ja.
Ja, das sind sehr schöne Worte zum Schluss. Birgit, vielen Dank.
Ich sage danke. Danke für die Einladung.
Ich hoffe, dir hat es ein bisschen Spaß gemacht.
Ja, sehr, sehr. Ja, mir sehr gefreut.
Das war die Folge mit Birgit Ramsel. Ich bin gespannt, wie du die Folge findest und was du daraus mitgenommen hast. Ich fand es total spannend, so eine Powerfrau kennenzulernen, die sich in allen Bereichen der Musik so interessiert und so auch reinfuchsen kann, aber auf der anderen Seite auch die Lehre nicht außen vor lässt und auch noch weitergeben will, was sie für sich mitgenommen hat und was sie kann. Ich würde mich freuen, wenn du meinen Newsletter abonnierst, mir vielleicht auf Instagram folgst oder sogar auf Patreon dazu stößt. Ich möchte mich bedanken für den Schnitt bei Leander Machern, bei Dirk Mattes für die Musik und ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Macht's gut, euer Andi.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.